RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 16. April 2016. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseschau, Vergangenheit und Gegenwart, Wunderbares Indonesien, dies und das im Blickpunkt und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunung Nursiah, Puji Astuti, Sekar Undora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident und das Komitee KEIN erörterten das Industriewachstum. Indonesischer Vizepräsident traf sich mit IDB-Präsidenten. Präsident traf sich mit den Persönlichkeiten der Indonesischen Fußballclubs. Ministerin Susi rief dazu auf, die Rückgewinnung zu stoppen. INPEX respektierte die Entscheidung vom Präsidenten Jokowi über den Masela-Block. Indonesiens Teilnahme an der Internationalen Energieausstellung in Kasachstan im Jahre 2017. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo, der Leiter und die Mitglieder des Nationalen Wirtschaft- und Industriekomitees KEIN erörterten am Freitag in Jakarta das indonesische Industriewachstum. Bei dem Treffen gab das Komitee KEIN dem indonesischen Präsidenten die strategischen Empfehlungen im Wirtschaft- und Industriebereich. Der Leiter des Komitees KEIN, Sutrisno Bahir, sagte, dass das Komitee KEIN dem Präsidenten die regelmäßigen Meldungen und Empfehlungen geben, sowie den Präsidenten begleiten werde, um die Industriegebiete zu besichtigen. Sutrisno machte den Vorschlag, die Produkte, die den Mehrwert haben, zu steigern. Außerdem rief Sutrisno die indonesische Gemeinschaft auf, die im Inland hergestellten Produkte zu verwenden, damit die lokalen Industrien wachsen können. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla führte am Donnerstag inmitten der 13. OIC-Gipfelkonferenz in Istanbul, der Türkei, ein Treffen mit dem Präsidenten der Islamischen Entwicklungsbank, IDB, Ahmad Mohamed Ali Al-Madani durch. Bei dem Treffen bat Yusuf Kalla den IDB-Präsident darum, nicht nur die Entwicklungsprogramme im Nahen Osten, aber auch die Entwicklungsprogramme in den südostasiatischen Regionen zu finanzieren. Nach dem Treffen mit dem IDB-Präsidenten führte Yusuf Kalla auch ein bilaterales Treffen mit dem Ministerpräsidenten von Lebanon, Tamam Salam, durch. Bei dem Treffen erörterten sie die Flüchtlingsfragen und die Bemühungen zur Lösung der Flüchtlingsfragen. Der indonesische Präsident Joko Widodo führte am Freitag im Merdeka Palace in Jakarta ein Treffen mit den Vertretern der Indonesian Football Clubs und des Indonesian Fußballverbandes PSSI aus ganz Indonesien durch. Bei dem Treffen gab der Präsident zu, dass viele Kreise den Präsidenten darum gebeten haben, die nationale Fußballmannschaft zu fördern. Bei der Gelegenheit brachte Präsident Joko Widodo seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die totalen Reformen für das Management der indonesischen Fußballmannschaften sehr nötig sei. Die indonesische Fußballmannschaft könne damit mindestens in Asien wieder bekannt sein. Der indonesische Sportminister Imam Nahrawi, der diesem Treffen auch beiwohnte, sagte, dass Indonesien den Daten von der FIFA nach den dritten Rang nach China und Indien besetze. Aufgrund dieser Daten ist Präsident Jokowi optimistisch, dass die indonesische Fußballmannschaft gute Zukunft haben werde. Die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Pujiastuti wünscht, dass die Provinzregierung Jakartas das Rückgewinnungsprojekt des Golfes Jakartas erst stoppe, bis die Provinzregierung Jakartas die Bedingungen, die in den Regelungen stehen, erfüllen könne. Dies teilte Ministerin Susi Pujiastuti am Freitag in Jakarta der Presse mit. Das indonesische See- und Fischereiministerium sei eine der Behörden, die der Provinzregierung Jakartas die Empfehlungen in Bezug auf das Rückgewinnungsprojekt geben können. Ministerin Susi Pujiastuti erinnert die Provinzregierung Jakartas daran, dass sie die Empfehlungen von der Zentralregierung erst bekomme, wenn sie die Strände zurückgewinnen möchte. Danach kann die Rückgewinnung den Regeln über die Küstenzonen in jeder Region nach durchgeführt werden. Das indonesische See- und Fischereiministerium und das Forst- und Umweltministerium als Vertreter der Zentralregierung werden mit der Provinzregierung Jakartas dieses Problem weiter erörtern, fügte Ministerin Susi Pujiastuti hinzu. Das Unternehmen, das den Ölblock Masela bewirtschaftet, Inpex Masela Limited, respektierte die Entscheidung vom Präsidenten Joko Widodo, das Landschema bei der Entwicklung des Gasblocks in der See Arafura den Molukken anzuwenden. Der Sprecher von Inpex, Usman Slamet, erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass das Unternehmen Inpex Masela Limited und die Ölgesellschaft Shell in Indonesien noch investieren werden, den Block Masela zu entwickeln. Usman fügte hinzu, dass man wegen der Änderung vom Seeschema zu Landschema die Bedingungen und einige Regelungen wie die Regelung über die Gewinnbeteiligung, die Gaslieferung für den Binnenbedarf und den Steueransporn überarbeiten müsse. Indonesien wird im Jahre 2017 in Astana, Kasachstan, an der internationalen Ausstellung über die erneuerbare Energie teilnehmen. Bei dieser Ausstellung werden die neuesten Innovationen von verschiedenen Ländern und Institutionen im erneuerbaren Energiebereich ausgestellt werden. Der Generaldirektor für die erneuerbare Energie in dem indonesischen Ministerium für Energie und Mineralvorkommen, Rida Mulyana, erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass Indonesiens Teilnahme an dieser Ausstellung dazu diene, für Indonesien weltweit zu werben. Diese Ausstellung könne ein Mittel sein, die nationale Politik bei der Entwicklung der sauberen Energie aufzustellen.
Merupakan ajang internasional kita yang sangat tepat untuk mempromosikan Indonesia di dunia internasional.
Diese internationale Ausstellung ist eine richtige Weise, für Indonesien zu werben. Indonesien Teilnahme dient dazu, die Entdeckungen im sauberen Energiebereich zu fördern, für den indonesischen Tourismus zu werben, so viele ausländische Investoren wie möglich anzulocken. So, wir werden dort wirklich etwas Wertes und Interessantes verkaufen. Dort werden wir auch die Interaktionen mit der internationalen Gemeinschaft machen, die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit zu erweitern. Rida Mulyana erklärte weiter, dass Indonesien dort der internationalen Gemeinschaft die kulturellen Produkte, den indonesischen Handel und Tourismus auch zeigen werde. Die internationale Ausstellung zum Thema zukünftige Energie wird in Astana, Kasachstan vom 1. Juli bis 31. September 2017 stattfinden. von uns 70 Länder und 14 internationale Organisationen werden an dieser Ausstellung teilnehmen. Man vermutet, dass 5 Millionen Leute diese Ausstellung besuchen werden. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompas. Kompas schrieb am Donnerstag, 14. April 2016, in ihrem Leitartikel: Erledigen die komplizierten Probleme in den indonesischen Gefängnissen. Das indonesische Ministerium für Justiz und Menschenrechte hat den Leiter des Gefängnisses Klasse 2B in Lubuk Pakam, Nord-Sumatra, und auch den Leiter der Wächter dieses Gefängnisses entlassen. Diese Personen haben einen Karaoke-Raum in dem Gefängnis für die Drogenhändler zur Verfügung gestellt. Der Generaldirektor für Justizvollzugsanstalt Iwayan Kadusak sagte, dass dieser Fall dem Geist der Regierung nicht entspreche, um den Drogenhandel in den Gefängnissen zu bekämpfen. Es ist kein erster Fall in den indonesischen Gefängnissen. Der fast gleiche Fall ereignete sich auch im Frauengefängnis Pondok Bambu in Ostjakarta im Jahre 2010. Der indonesische Justiz- und Menschenrechtsminister Yasona H. Lawli sagte, dass die Zahl der Gefangenen übertrieben sei. Die Zahl der Beamte und der Wächter in den indonesischen Gefängnissen sei weniger als die Zahl der Gefangenen. Die Beamte und die Wächter der Gefängnisse verdienen nur wenig und haben keine genügenden Fähigkeiten, sagte Minister Lawli weiter. Im zufolge müsse man die komplizierten Probleme in den indonesischen Gefängnissen einer nach den anderen erst analysieren. Dazu brauche man aber die Entschiedenheit und konkrete Aktionen. Die Zeitung Kompas schrieb, es ist jetzt die Zeit, die ernsten Maßnahmen zu treffen, um die komplizierten Probleme in den indonesischen Gefängnissen zu lösen. Der Kriminologe von der Staatlichen Universität Indonesiens, UI, Adrianus Meliala, gab einmal zu, dass die Probleme in den indonesischen Gefängnissen sehr kompliziert seien, die man noch nicht ernst behandle. Natürlich wünschen wir nicht, dass gleiche Problem immer wiederholt sein wird. Wir lesen jetzt den Leitartikel von der Zeitung Republika. Republika schrieb am 15. April 2016, wirksame Holdingsgesellschaft und wirksame staateigene Firmen BUMN. Die indonesische Ministerin für die staateigenen Firmen Indonesiens BUMN, Rini Sumarno, ist davon überzeugt, dass die Holdingsgesellschaft von den staateigenen Firmen im Energiebereich in diesem Jahr gegründet werden könne. Die Untersuchung über die Holdingsgesellschaft der staateigenen Firmen im Energiebereich sei schon fertig. Alle Vorbereitungen zur Gründung dieser Holdinggesellschaft einschließlich des Rechtsschutzes seien in Prozess, sagte Ministerin Sumarno weiter. Die staateigene Ölgesellschaft Indonesiens Pertamina wird diese Holdinggesellschaft leiten. Die staateigene Gasfirma PT PGN wird eine der Tochtergesellschaften werden. Die indonesische Regierung setzt ein Ziel, in diesem Jahr 6 Holdinggesellschaften im Infrastruktur-, Bergwerks-, Energie- und erneuerbare Energiebereich sowie im Bankwesen zu gründen. Die Regierung braucht die Synergie und die Unterstützung von allen Seiten, damit die staateigenen Firmen Indonesiens BUMN wirksamer sein können. Außerdem können die staateigenen Firmen Indonesiens damit maximalen Beitrag für die Wohlfahrt des indonesischen Volkes bringen. Republika schrieb, man muss die staateigene Firmen Indonesiens BUMN professionellerweise bewirtschaften. Soweit Presseschau.
können auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen in unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem Ereignis am 16. April 1856, der Deklaration über das Recht in Paris. Außerdem wurde vereinbart, dass die neutrale Flagge eines Schiffes auch dessen feindliche Ladung schützt und das neutrale Ladung an Bord feindlicher Schiffe nicht eingezogen werden darf. In beiden Fällen gilt die Beschränkung nicht für Kontrabande. Betreffend des Blockaderechts wurde klargestellt, dass nur eine tatsächlich wirksame Blockade auch rechtlich wirksam ist. Die Pariser Seerechtserklärung gilt als der erste multilaterale Vertrag zum Prisenrecht. Sie wurde geschlossen am Rande des Pariser Friedenskongresses zum Ende des Krimkrieges, als wegen der gemeinsamen Kriegsführung von Großbritannien und Frankreich erstmal eine Verständigung möglich wurde, auch durch bereits während des Krieges zwischen den Alliierten geschlossene Vereinbarungen zum selben Thema. Bis dahin hatte Großbritannien eine weitergehende Anwendung des Prisenrechts praktiziert. Das United States Naval Special Warfare Command, kurz NAVSPEC WARCOM, ist das Führungskommando für die Sondereinsatzkräfte des US Navy. Das Kommando untersteht dem US Special Operation Command. Aufgestellt wurde es am 16. April 1987 in Marinestützpunkt Coronado bei San Diego im US Bundesstaat Kalifornien. Als maritimer Teil des US Special Operations Command stellt es die ständige Einsatzbereitschaft, Ausbildung und Verfügbarkeit der unterstellten Einheiten für Einsätze auf der ganzen Welt. Das Massaker von Nyarubuye bezeichnet die Ermordung von geschätzten 2000 Menschen in der ruandischen Stadt Nyarubuye in der Provinz Kibungo am 16. und 17. April 1994. Die Opfer waren Tutsi und gemäßigte Hutu, die Zuflucht in der römisch-katholischen Kirche von Nyarubutuye. Etwa 140 Kilometer östlich der Hauptstadt Kigali suchten in die Kirche, hatten sich mehr als 500 Personen in vermeintliche Sicherheit gebracht. Sie wurden ausnahmlos von Hutu-Soldaten ermordet. Die Soldateska nahm sich erst die Kirche, dann die Schule und schließlich Arbeitsstätten nahe dem Fußballplatz bei ihrem tödlichen Treiben vor. Einwohner sagen, dass bei etwa 1000 weitere Menschen ihr Leben ließen. Berichte schildern, dass Männer, Frauen und Kinder wahllos mit Sperren, machenden Keulen, Handgranaten und Gewehren umgebracht wurden. Das Massaker war Teil des Völkermordes in Ruanda bei den Milizenextremisten Hutu von April bis Juni 1994. Etwa 100.000 bis 1 Million Tutsi und gemäßigte Hutu ermordeten.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser im Blick behandelt heute das Thema Indonesien und die Türkei haben vereinbart, die Kooperation zu intensivieren, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, beim Treffen der Islamischen Kooperationsorganisation OIT in der Türkei vom 14. und 15. April 2016 haben Indonesien und die Türkei die bilateralen Beziehungen beider Länder erörtert. Nach der Pressemeldung des indonesischen Außenministeriums in Jakarta hat die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sich mit ihrem Amtskollegen aus der Türkei, Mevlut Cavusoglu, inmitten der OIC-Treffens getroffen. Retno Marsudi brachte zum Ausdruck, dass die gemeinsame Kommissionssitzung zwischen Indonesien und der Türkei im Wirtschaftsbereich in Kürze veranstaltet worden solle, den Handelswert beider Länder zu steigern. Das ist eines der Ergebnisse des Gesprächs beider Außenministern. Die letzte gemeinsame Kommissionssitzung zwischen beiden Ländern fand im Jahr 2008 statt. Im letzten Jahr betrug der Handelswert beider Länder etwa 1,4 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Reduzierung im Vergleich zum Jahr 2014. Obwohl der Handelswert gesunken ist, ist die Türkei immer der siebtgrößte indonesische Handelspartner in Westeuropa und der strategische Handelspartner seit 2011. Der Investitionswert der Türkei in Indonesien betrug im Jahr 2015 etwa 3,9 Millionen US-Dollar. Die Anzahl der türkischen Touristen nach Indonesien betrug im Jahr 2014 etwa 6.000 Menschen. Im Gegensatz dazu betrug die Anzahl der indonesischen Touristen in die Türkei etwa 58.000 Menschen. Die beiden Außenminister erörterten auch dabei den umfassenden Wirtschafts- und Handelspartnerschaftsvertrag zwischen Indonesien und der Türkei. Im Dezember 2015 habe die indonesische und türkische Delegation sich getroffen, um den Vertragsentwurf zu besprechen. Die Außenminister beider Länder diskutierten auch über den Fortschritt der Kooperation beider Länder im strategischen Industriebereich, wie im Bereich der Verteidigungskommunikationsgeräte für Grenze und die Entwicklung der gemeinsamen Panzerherstellung sowie des Kontraterrorismus. Sie erörterten auch die Herausforderungen jeweils Landes zur Bekämpfung des Extremismus und des Terrorismus. Retno Marsudi zufolge sei die Kooperation zum Austausch der Geheimdaten sehr wichtig, um intensiviert zu werden. Liebe Zuhörer, soweit der im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesia, indem wir Ihnen über Reise Chile die Kuhe Kunst und Kultur Indonesien berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen den Kuhen Boy vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unser Programm über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, wenn Sie nach Aceh reisen, vergessen Sie nicht, die verschiedenen leckeren Speisen aus Aceh zu essen. Eine davon ist der Shak Boy. Der Kuchen Boy ist ein typisches Gericht aus der Stadt Aceh Besar und ist bei den Menschen Aceh sehr bekannt. Die Form dieses Kuchen ist sehr vielfältig. Wird als Fisch, Starn, Blume und so weiter geformt, gebacken.
In der Aceh Sprache bedeutet Boy nach Küchen. Es gibt aber auch Leute, die ihn Boy Oikert nennen. Besteht jedoch nie aus Fisch, sondern auch Mehl, Zucker und Eier. Dieser traditionelle Nafküchen hat einen urchigen Geschmack und wird normalerweise gegessen, während Tee oder Kaffee getrunken wird, wobei man ihn in das Getränk eintaucht. Liebe Zuhörer, laut einem der Souvenirverkäufer aus Aceh gibt es einen Unterschied zwischen dem Boy in Aceh Besar und dem in Nordaceh. Der aus Aceh Besar hat eine weiche Textur auf der Außen- und Innenseite, während er in Nordaceh eine knusprige Kruste auf der Außenseite. Aber einen weichen Inhalt hat die cremige Textur, macht Boy zu einem leckeren Küchen. Dieser Küchen wird in der Regel bei einer Tasse Kaffee oder Tee eingenommen, wenn eine Person ihre Verwandten oder Nachbarn die eine Feier halten besuchen. Der Küchen Boy wird aber auch als Paketinhalt, dem Seserahan von dem Bräutigam für die Braut zum Zeitpunkt der Eheschließung gebracht. In der Regel hat die gesamte Oberfläche des Nafküchen eine weiche Textur, aber bei dem Boy-Küchen nicht. Wird in einer speziellen Küchenform trocken gebacken. Wenn Sie einen einzigartigen Küchen finden möchten, können Sie auf traditionelle Märkte oder in Fachgeschäfte gehen, wie auf den Märkten Aceh, Seutoy und in die Geschäfte entlang der Straße Lampisang, Lokna und Aceh Besar. Der Boy ist als Snack-Küchen mit minimalen Zutaten bekannt, weil diesen Küchen zu machen. Nur Mehl, Eier und Zucker mit dem Verhältnis von 1:1:1 gebraucht wird. Obwohl keine Konservierungsstoffe verwendet werden, ist der Boy-Küchen für Monate haltbar. Denn der Zuckerinhalt dient als Süßungsmittel und Konservierungsstoff. Beim Boy werden auch keine Farbstoffe zugesetzt. Liebe Zuhörer, diesen Küchen zu machen ist nicht schwer. Am Anfang werden die Eier saumig geschlagen, dann wird Zucker und Mehl hinzugefügt. Dieser Teig wird dann in einer Küchenform aus Mehl gebacken. Normalerweise machen die Menschen Aceh ihren eigenen Küchen Boy zu den großen Veranstaltungen wie Hochzeiten, Idul Fitri und Idul Adha. Obwohl die Zutaten und das Rezept nicht einfach sind, kann ihn nicht jeder machen, weil Geduld und Ausdauer erfordert. Der Preis dieses Küchen ist relativ billig und beträgt etwa 5.000 bis 10.000 Rupiah. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Mudar Bahasa Indonesia auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichtet. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Historie des Indonesischen Lieblingsessens Tempe zu erfahren. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestream und auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Tempeh ist der gerorene Sojabohnenkuchen und das originäre Essen, das von der indonesischen Nation hergestellt wird. Man hat keine Ahnung, wann die Herstellung der Tempeh begonnen wurde. Aber dieses Lieblingsessen ist schon 100 Jahre lang gekannt worden, vor allem bei Beilagen der Esskultur der javanischen Gesellschaft, insbesondere in Yogyakarta und Surakarta oder Solo. Das Wort Tempeh stammt vermutlich von der altjavanischen Sprache. In der altjavanischen Zeit gab es ein Essen mit weißer Farbe von Sagomel mit dem Namen Tumpi. Der Sojabohnenkuchen Tempeh, der die weiße Farbe auch hat, ähnelt dem Tumpi. Nach dem altjavanischen Manuskript Serat Centini wurde im 16. Jahrhundert das Wort Tempeh darin gefunden. Dort steht die Wörter Jahe Santan Tempeh oder die Speise von Tempeh mit Kokosmilch und mit Serundeng Tempeh oder gebratene Sojabohnen mit Gewürzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach anderen Quellen wurde die Herstellung der Tempeh in der Ära der Zwangsarbeit auf Java begonnen. Diese Zeit wurde die javanische Gesellschaft gezwungen, ihre Landwirtschaftsprodukte von ihrem Garten oder Plantagen wie Kassava, Süßkartoffeln und Sojabohnen für Nahrungsquelle zu verwenden. In der japanischen Kolonialzeit konnten die Kriegsgefangene die Tempeh zu sich nahmen, von Ruhr und Unterernährung verhindert werden. Laut der Forschungsergebnisse, die von 1940 bis 1960 herausgegeben wurden, gelang es vielen Kriegsgefangenen wegen des Tempeh lang zu bleiben. Der indonesische Historiker Ongkok Ham ist der Meinung, dass Tempeh sehr reich an Protein sei und die Gesundheit der dichten indonesischen Bevölkerung retten könne, obwohl sie unter der Armut leben. In den 60er und 70er Jahren ereigneten sich einige Veränderungen bei der Tempeh-Herstellung in Indonesien. Die Tempeh-Produktion ist angestiegen. In den 80er Jahren wurde die Modernisierung der Tempeh-Industrie dank der Rolle der Genossenschaft Indonesischer Tempeh und Tofu-Produzenten Kopti begonnen. Die Kopti-Genossenschaft wurde am 11. März 1979 in Jakarta ins Leben gerufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, viele Indonesier konsumieren den Sojabohnenkuchen. Zurzeit ist Tempeh weltweit bekannt. Die Vegetariers aus der ganzen Welt konsumieren Tempeh statt des Fleisches, sodass Tempeh nicht nur in Indonesien, sondern auch in vielen Orten auf der Welt produziert werde. Die Europäer haben Tempeh von den niederländischen Bürgern kennengelernt. Seit 1946 war Tempeh in Europa schon bekannt. Inzwischen ist Tempeh in der USA populär, nachdem der Sojabohnenkuchen zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten im Jahr 1958 von einem Indonesier namens Yap Buiha produziert wurde. Yap Buiha war der erste Indonesier, der eine wissenschaftliche Forschung über Tempeh durchführte. In Japan wurde Tempeh seit 1926 erforscht. Aber die kommerzielle Produktion wurde im Jahr 1983 angefangen. Im Jahr 1984 wurde es notiert, dass es 18 Tempeh-Unternehmen in Europa, 53 in den USA und 8 in Japan gebe. In der westlichen Gesellschaft, in der Geist zum Essen und zur Liebe der Tempeh schon entstanden. In den USA wird Tempeh zurzeit auf dem großen Supermarkt in einige Kioske des gesunden Essens verkauft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik des Landes vorstellen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9.25 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören Sie dieses Mal werden wir Ihnen die indonesische Popsängerin Raisa Andriana vorstellen. Sie plant am 27. April dieses Jahres ein neues Album mit dem Titel Handmade zu veröffentlichen. Die Lieder in diesem Album wurden größtenteils von ihr selbst komponiert. Das Musikinstrument wurde auch von Raisa selbst gewählt. Dieses Album und der Label dieses Album wurden von ihr auch selbst produziert. Zu Beginn dieses Programms spielen wir für ein schönes Lied von Eli Zubai mit dem Titel Mata oder Augen vor. Dieses neue veröffentlichte Album und das dritte Album von Raisa. Bevor wir Raisa Ihnen weiter vorstellen, genießen Sie ein Lied von ihr mit dem Titel Kali Kedua oder auf Deutsch zum zweiten Mal. Gute Unterhaltung.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi. Kali kedua pada yang
Di proporsion von Raisa in diesem Album ist sehr groß. Raisa hat 9 von 11 Liedern in diesem Album komponiert. Dadurch meint Raisa, dass dieses Album die Entwicklung für sie in der Musikkarriere. Sie kann ebenso ihr Gefühl in ihren komponierten Liedern äußern. Das Lied mit Titel Kali Kedua wurde aber nicht von Raisa komponiert, sondern von Dewi Lestari. Es wurde am 31. März dieses Jahres veröffentlicht. Raisa wählt dieses Lied, um ihre Liebesgeschichte zu erklären. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Percayalah, Vertraut, das von Raisa und Afghan gesungen wird.
Aku yang tak bisa melepas.
Liebe Zuhörer, das Lied Percayalah ist das Ergebnis von der Kollaboration zwischen Raisa und Afghan. Schon seit langem werden sie eine Kollaboration machen, dass sie meinen, dass sie ein ideales Duettpaar sind. Der Musikcharakter, die Stimme und der Stil im Singen von Raisa und Afghan sind fast ähnlich. Schließlich schrieben sie im Jahre 2013 dieses Lied mit dem Titel Percayalah. Dieses Lied wurde dann Ari Aru Renaldi arrangiert. Dieses Lied sind aber im Zweijahren und berührt. Afghan und Raisa können aber dieses Lied auswendig vortragen. Dieses Lied wurde dann am 2. November 2015 veröffentlicht. Das Lied Percayalah wurde das originale Soundtrack des Films London Love Story. Liebe Zuhörer, zum Schluss unseres Musikprogramms genießen Sie zwei weitere Lied von Raisa mit dem Titel LDR und Mantan Terindah, Der Schönste Verflossene. Gute Unterhaltung!
Seandainya jarak tiada berarti, akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sewaktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Sekejap saja, seandainya sewaktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku.
kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Putuskan cintaku dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak satu, engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu lagi.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.